Unterwegs mit Jesus. Heute zu dem Thema nicht ganz sauber. Habt ihr euch wieder fertig gemacht, aufzubrechen und den zu suchen, von dem wir gehört haben, dass Außergewöhnliches passiert? Dann erinnert ihr euch vielleicht noch ans letzte Mal, als ihr aufgefordert wurdet, für eine gute Ausrüstung zu sorgen, weil es in ein Gebiet ging, welches nicht ganz lebensfreundlich war, von Wüsten durchzogen, bergig, steinig und hin und wieder auch von Menschen bewohnt, wo man nicht genau wusste, ob sie einem gewogen sind. Heute habt ihr Glück. Ihr könnt euch locker anziehen. Stellt euch vor, es ist Frühling, die Sonne scheint und wir sind am Ufer eines sehr großen Sees. Dieser See ist ungefähr so groß wie die Müritz. Und ich stelle mir vor, dass das Leben an den Ufer pulsiert, dass wir mit barfuß durch das Wasser waten können, dass wir die Fische beobachten können, dass die Frösche quaken. Und überhaupt, heute ist ein schöner Tag. Um euch etwas besser mit hineinnehmen zu können, habe ich eine Karte hier vorbereitet, die jetzt mal angezeigt wird. Ja. Das letzte Mal waren wir hier in diesem Gebiet um Nazareth. Das ganze Gebiet teilt sich in das südliche Gebiet Judäa. Dort befindet sich auch Jerusalem und Bethanien und Bethlehem und das Tote Meer. Hier ist Jericho. Und Johannes der Täufer taufte am Jordan. Das ist dieser Fluss, die Lebensader dieser Gegend. Wir wissen nicht genau, ob es bei Salem war, so steht es im Johannesevangelium, oder hier unten bei Jericho. Vielleicht ist er auch gewandert und hat mal dort und mal dort getauft. So genau wissen wir das nicht. Und Jesus hat seine Heimat in der Stadt Nazareth gehabt. Ganz in der Nähe ist Kana. Dort wurde Hochzeit gefeiert. Und der See Genezareth ist hier zu finden. Etwas größer als die Müritz, also schon ein ganz schönes Gewässer. Ich denke, so das Fünffache größer als unserer Geiseltalsee. Und an diesem See gab es verschiedene Orte, zum Beispiel Tiberias oder Kapernaum. Und Jesus ist heute an diesem See zu finden. Und ich lese uns Verse aus dem Markus-Evangelium, Markus 1, ab Vers 16. Und als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Also Jesus geht jetzt am See entlang und er sieht dort Arbeiter, die, also so wie jeder von uns seine Arbeit hat, seinen Dienst hat, seine Weiterbildung, seine Schule hat, so waren diese Arbeiter und haben am See gearbeitet, um ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Und wenn man das so ein Leben lang tut, dann ist das was ganz Normales und Gewöhnliches. Ist auch schwer. Am Morgen ist man voll Schaffenskraft, am Tage rackert man sich ab und am Abend ist man geschafft. Bei Fischern kann das auch mal andersrum sein. Die fahren mal in der Nacht raus und versuchen dort auch die Fische zu fangen und müssen sich dann am Tag irgendwo hinlegen und vor sich hin dösen, dass sie dann wieder zu Kräften kommen. Jedenfalls haben die ihre Netze ausgeworfen in dem See und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach. Das heißt, Jesus sagt zu denen, lasst mal das liegen, folgt mir mal. Ich habe etwas Interessantes für euch. Und er sagt es auch konkreter. Und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das ist ja spannend. Also ich denke, da sind von dem Andreas und dem Simon alle Alarmlampen aufgegangen oder alle Ohren aufgegangen und die haben gehört, wow, also Fischer ist nicht schlecht. Wir sind erstmal nicht ganz aus unserem Beruf raus. Und mit Menschen, das hat was. Hier so einsam am See, da ist nichts los, da macht man täglich da mit seinen Fischen, ist auch okay, aber ich würde mal ganz gern unter Menschen sein. Und das war, ja, das war was Frisches, das war was anderes, raus aus der Routine. Und wir lesen ja auch nicht, wie lange dieser Ruf gegolten hat, für wie lange Zeit Jesus nun diese beiden in Anspruch nehmen wollte. Auf alle Fälle war das erstmal etwas, da kann ich mal meinen Alltag verlassen. Das möchte ich mal gucken. Und außerdem, dieser Jesus, der hat sich rumgesprochen in der Gegend. Der ist wirklich interessant. Der macht immer alles anders als die anderen. Und der hilft den Menschen. Und der hat sogar ein Herz für die armen, kleinen Arbeiter übrig. Das ist gut. Also kann das gar nicht schlecht sein für uns. Gut. Und sogleich verließen die beiden ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Schiff, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern im Schiff und gingen weg ihm nach. Also das Jungvolk, ja? Also wenn man da so Vater ist und dann ruft irgendjemand und dann rennen die Söhne weg, das ist doch gemein. Da sitzt man allein mit seinen Tagelöhnern und muss die Netze ausbessern und die Jugend vergnügt sich. Wie es so ist, ja? Aber lasst doch der Jugend ihren Lauf. Lassen wir sie doch einmal ein Erlebnis tun. Vielleicht ist es ja nicht von Schaden. Und sie gingen nach Kapernaum hinein. Das heißt, jetzt gingen sie in die City. In die na, Großstadt kann man nicht sagen. Es war eher so ein was kleineres Städtchen, so ein Weißenfels unter den Leipzigen. Und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Also was hat Jesus gemacht? Er hat sie zum Gottesdienst eingeladen. Das ist sehr interessant. Also er hat sich einfach ein paar Leute ausgeguckt, hat gesagt, kommt mal mit. Ich habe was Besonderes für euch und vielleicht könnt ihr was lernen von mir. Und die gehen mit und die gehen in eine Synagoge. Eine Synagoge ist das Bethaus der jüdischen Bevölkerung. Und die Bevölkerung in der Gegend war sehr durchmischt. Dort waren alle möglichen Völkergruppen beheimatet. Zum Beispiel Judäa unten, das Gebiet war so etwas mehr den Juden reserviert. Das Volk der Samariter in Samaria, also etwas weiter oberhalb von Judäa, das war ebenfalls ein Mischvolk und von den Juden als, verachtet angesehen. Und das Galiläa, oh, jetzt habe ich was getan, egal, passt noch. Galiläa, dort war ebenfalls ein Konglomerat von Völkern vorhanden und die lebten alle irgendwie miteinander. Und so waren auch dort Juden und die Juden versammelten sich in der Synagoge. Die waren aber nicht allein dort. Und in der Synagoge muss man sich das so vorstellen, dort wurde Rücksicht auf das schwache Geschlecht genommen. Also, die Männer trennten sich von den Frauen. Wo waren die kleinen Kinder? Na logisch, bei den Frauen. Weil die Frauen, die können sich auch auf etwas konzentrieren, wenn mehrere Einflüsse kommen, so Kindergeschrei und sowas. Die Männer, die kriegen dann schnell was in die Ohren und können dem ganzen Sache nicht mehr folgen. Deswegen muss man Rücksicht auf die nehmen. Deswegen wurden die separiert, dass die wirklich sich voll aufs Wort konzentrieren konnten. Die Frauen haben das nebenbei aufgeschnappt und irgendjemand musste sich ja um die Kinder kümmern und Männer, naja, kann schon mal sein, aber das war Frauensache. Die haben das mehr im Gespür. Das kann auch heute ganz anders sein. Also ich liebe es zum Beispiel auch sehr, kleine Kinder um mich zu haben, habe allerdings dann auch ein Konzentrationsproblem. Jedenfalls kann man sich das so vorstellen, Synagoge, dort waren die Menschen gekommen, um das Wort aus der Schrift zu hören, aus der Tora, dem Gesetz Gottes, und im Anschluss die Auslegung oder ein Vergleichstext aus den Propheten. Und dann war noch Zeit, um darüber ins Gespräch zu kommen. Und diese Synagoge war ganz wichtig geworden, auch weil erstmal nicht alle jeden Sonntag oder jeden Sabbat zum Tempel pilgern konnten. Der war ja in Jerusalem. Das war etwas weit. Das ging zu großen Festtagen, ging das aber nicht jeden Sabbat. Und dann war es ja wichtig, dass das ganze Volk der Juden von klein auf bis ins Greisenalter regelmäßig die Worte Gottes hörte aus der Tora und den Propheten. Und so bekamen sie dann innerhalb eines bestimmten Zeitraums alle diese Worte zu Gehör. Und sie waren sehr aufmerksam, das aufzunehmen, was dort gesagt wurde, denn es regelte ihr Leben. Sie fanden darin gute Regelungen, wie sie miteinander klarkommen konnten. Manchmal waren diese Regelungen hart, manchmal gab es Spannung auch darin, aber sie nützten dem Volk. Und Jesus selber schöpfte aus diesem alten Schatz der Juden. Und er ging in die Synagoge und er durfte lehren, das heißt, er war auch durchaus anerkannt. Er war okay, umstritten. Wir hatten das ja letztes Mal in Nazareth gesehen, wie sie ihn da rausgeschmissen hatten und beinahe den Felsen runtergestürzt haben. Das heißt, da kam schon so ein Unmut auf. Aber in der Gegend um den See Genezareth, da war er gern gesehen. Es war ja auch nicht seine Heimatstadt. Und so sprach er. Und die Leute erstaunten sehr über seine Lehre. Denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Also das war schon was Besonderes, das war schon ein Erlebnis. Allein deswegen hat es sich gelohnt, mal die Fischerboote mal links liegen zu lassen und mal mit Jesus mitzugehen, um ihn zu hören, wie er lehrt. Denn er lehrt mit Vollmacht. Was er sagt, da scheint Kraft dahinter zu sein. Woher nimmt er die eigentlich? Und warum können das unsere Schriftgelehrten nicht? Die haben es doch gelernt. Und die Menschen, die waren jedenfalls in seinem Bann. Sie waren fasziniert von Jesus. Sie mochten seine Worte. Sie spürten, dass in diesen Worten ein Leben vorhanden war, welches man begehrte, welches vom Grund auf der Seele ersehnt wurde. Und dann geht es weiter. Und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Und er schrie auf. Was macht denn ein Mensch mit einem unreinen Geist in der Synagoge? Vielleicht mal ein Ausflug in das alte Judentum. Es war sehr wohl auch im Gesetz geregelt, dass Menschen sich nur dem Heiligtum nähern durften, wenn sie rein waren. Und mit rein meinte man im alten Judentum hauptsächlich körperlich und gesundheitlich rein. Das heißt, es waren Waschungen vorgeschrieben. Es waren Regelungen gemacht worden, wie bei Krankheiten zu verfahren ist. Wenn Menschen versehrt waren, also nicht mehr komplett zusammen, keine Ahnung, dann durften sie nicht in dieses Heiligtum, sie durften nur in den Vorhof rein. Und auch es wurde genau geregelt, wie es mit Leuten zu geschehen hatte, die jetzt Fremde waren, die aber mit dem Judentum sympathisierten. Und so regelte das Judentum, wie es ist mit der körperlichen Reinheit. Und die körperliche Reinheit ist für uns zum Beispiel heutzutage selbstverständlich. Also wir kennen die Hygiene, wir kennen den Staubsauger, wir kennen den Wischlappen, wir kennen all die Dinge, die dazu dienen, Wisch- und Waschlappen, ja, eine Reinheit herbeizuführen, nicht nur am eigenen Körper, sondern auch in der Umgebung, in der man ist. Und zwar aus dem Grund, dass man nicht krank wird. Denn Krankheit ist nicht toll. Und Krankheit kann Schaden verursachen, kann zum Tode führen. Und genau das dient dem Leben nicht. Und deswegen ist es gut, sauber zu sein, rein zu sein. Und alle Völker der Welt haben in dieser Richtung auch Reinheitsvorschriften. Weil wenn man das nicht hat und sich quasi im Schlamme wälzt und unsauber ist, dann hat dieses Volk keine Chance auf Bestand. Es kann sich nicht vermehren, es kann nicht groß werden. Es mickert vor sich hin und aus diesem Volk wird nichts. Und dann haben natürlich diese Völker einen Vorteil, die Reinheitsvorschriften haben. Sie vermehren sich und mit ihnen vermehren sich die Reinheitsvorschriften. Toll. Jedenfalls haben sich die Juden um die körperliche Reinheit gekümmert. Und es gab auch eine innere Reinheit. Da haben nämlich auch die Juden gemerkt, das jüdische Volk hat es gemerkt, dass etwas den Menschen in der Seele verunreinigt, was wieder ins Reine gebracht werden möchte. Dass da etwas passiert hin und wieder, was Trennung verursacht. Und das nannten sie Sünde. Das nannten sie, da ist irgendwas zwischen uns, was verhindert, dass wir ein großes und starkes Volk werden. Dass sich das Leben ausbreitet, sondern hier kommt Hass auf, hier kommt Aggression auf, hier kommt Depression auf. Und dann fanden sie es wichtig, dass dieses bereinigt wurde vor Gott durch Opfer. Dass das Volk wieder ins Reine kam mit seinem Gott, mit seinem Führer. Und so gab es einmal im Jahr den großen Versöhnungstag, an dem das Versöhnungsopfer gebracht wurde, damit das Volk im Geist wieder rein ist und wieder seinen Weg gehen kann, den es gehen soll. Wir lesen hier von einem unreinen Geist. So in diesem Sinne lesen wir es in den alten Geschichten der Juden nicht. Aber es gibt und es gab in den Völkern ringsherum immer wieder auch Beschäftigung, was ist eigentlich, wenn ein Mensch nicht ganz sauber ist. Also wir kennen ja diese Bezeichnung und daher ist auch das Predigtthema entlehnt. Da ist ein Mensch nicht ganz sauber, nicht ganz Rene, Weißenfelsarsch oder Knusper oder was weiß ich. Und was charakterisiert das? Es sagt, dass hier ein Mensch ist, der durch irgendwelche Handlungen nicht mehr so richtig in die Gruppe von Menschen passt. Also wenn irgendeiner auffällt, wenn der was macht, was man nicht erwartet, was unnormal ist, es können einfach ganz bestimmte, bewusste und logische Handlungen sein. Es können aber auch zwanghafte Handlungen sein, wenn man merkt, dass ein Mensch irgendwie, das geht so in Richtung Krankheit dann, Krankheit des Geistes, wenn ein Mensch bestimmte wiederkehrende Handlungen hat. Also wie ein Löwe im Käfig, der ist ja auch dann irgendwann geisteskrank, der macht immer hin und her. Ja, also der so ungefähr. Das sind dann so zwanghafte Handlungen, man kann nachher nicht mehr anders. Die Menschen merken das, dass da so ein Zwang drin ist, aber können ihn nicht ändern. Ich habe mal meine Oma erzählen gehört, dass sie mal den Waschzwang hatte. Sie musste ja jede Woche das komplette Inventar abschrubben mit Kernseife, weil ihr das irgendwie sonst Beklemmung gemacht hat. Oder ich habe mal einen Freund hier kennengelernt, einen Freund auf Wanderschaft. Nun gut, der sah nicht so aus, als würde ich ihm die Hand reichen wollen, aber er wollte auch meine Hand nicht. Und er hatte sich dafür entschuldigt, weil er sagt, nein, da ist ein Zwang in ihm, er kann das nicht. Und so haben wir im Leben unterschiedlichste Konstellationen, wo Menschen so eine Zwanghaftigkeit in sich spüren und irgendwie damit leben müssen. Das ist nicht einfach. Und es hat die unterschiedlichsten Ursachen. Hier haben wir es anscheinend mit einem Menschen zu tun, der im Geiste nicht ganz reine war, warum auch immer. Dazu muss ich nochmal erwähnen, dass auch in dieser Gegend natürlich durch die unterschiedlichen Völker, die zusammen waren, auch die unterschiedlichsten Gedanken über die Ursachen solcher Geschichten waren. Und so gab es zum Beispiel, und das haben die Juden sehr wohl auch wahrgenommen, eine ganze Lehre auch darüber im alten, ich sage mal Iran, in Persien. Dort sind ja die Juden hin portiert worden in dem Krieg und von dort ist ein Teil von ihnen wieder zurückgekommen. Und dort gab es zum Beispiel die Lehre des Zarathustra, der denke ich auch das Christentum nicht unwesentlich beeinflusst hat. Zum Beispiel ist eine Lehre von ihm, bloß mal so am Rande, dass es vom Leben zur Ewigkeit eine Brücke gibt, die in den Himmel führt. Und für die Gerechten ist diese Brücke breit und für die Ungerechten ist diese Brücke ganz schmal. Dieses Bild finden wir umgedreht bei Jesus wieder. Aber ob er darauf Bezug nimmt, weiß ich nicht. Und so gab es auch in dieser Zeit, gab es zum Beispiel diesen Dualismus, das Böse und das Gute als, wie soll ich sagen, fast als Yin und Yang, als gleichwertig, wie Tag und wie Nacht. Und das Gute wurde verkörpert durch Ahura Mazda und das Böse durch Ahriman. Und das Böse war unter anderem auch zum Beispiel, man hat gemerkt, da gab es Krankheiten, die weiterwanderten, und das waren die Dämonen. Die Dämonen, das war so das Wort dafür, dass da etwas passiert, man wusste nicht wie die Krankheit von einem Mensch zum anderen angesteckt wird. Heute wissen wir viel mehr darüber, aber sie wussten, da ist etwas, was wirkt und es hat Geistcharakter. Wir können es nicht sehen und anfassen. Und genauso nahm man auch wahr, wie der Geist des Menschen auch beeinflusst wurde von bestimmten Dingen und wie das auch wandern konnte. Und so hatte man eine, dort auch in diesen alten Schriften, eine ganze Lehre von Dämonologie quasi aufgebaut, und die beeinflusste die ganze Zeit, also dieses Zeitalter, das dort lebte. Und man kann sich auch denken, dass die Menschen, die hier am See Genezareth lebten, auch in diesen Gedanken ein Stück lebten, weil jeder möchte doch mal was Neues hören, Neues verstehen. Da hat die Wissenschaft wieder was rausgefunden. Das muss man doch mal wahrnehmen, das muss man doch mal würdigen. Und so kann man sich auch vorstellen, sind diese Gedanken gewandert. Okay, nun zurück. Da hat also Jesus, und wir sind jetzt in der Synagoge, Mäuschen, und gucken uns das an. Da schreit einer los. Ach, jetzt ist mal Action. Ja? Und was schreit denn der? Also der tut etwas, was man in einer Gemeinschaft von Menschen nicht tut. In der Synagoge hat man ruhig zu sein, die Kinder können schreien, aber die Erwachsenen haben gefälligst ihre Klappe zu halten. Man sollte nicht auffallen. Übrigens, wer spitz ist, könnte sagen, aber Jesus ist doch aufgefallen. Na klar ist Jesus aufgefallen. Und genau deswegen sagen nämlich Menschen, wir lesen es in Markus 3, Vers 30, der hat einen unreinen Geist. Der ist doch nicht ganz sauber, weil der etwas getan hat, was man nicht tut. Ist doch interessant. Also ist diese Bezeichnung, was unrein und rein ist, das muss man sich mal genauer angucken. Und wir sind uns ja relativ sicher, dass Jesus rein ist. Was sagt dieser Unreine? Und er schrie auf und sagte, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Nazarener? Also, zuerst mal spüren wir eine Mauer. Ich will dich nicht an mich heranlassen. Was haben wir mit dir zu schaffen? Das Zweite, was auffällt, das wird sicherlich auch den Herr der Ringe-Fans aufgefallen sein, der spricht in der Wir-Form. Und dort gibt es ja diese schöne Figur des Gollum. Wir wissen das nicht. Dieses, wieso spricht der in der Wir-Form? Kann der nicht so normal wie ein Mensch sagen, ich möchte mit dir nichts zu tun haben? Nein, es ist etwas Interessantes. Er spricht für mehrere. Für wen spricht er? Und er sagte weiter, du bist gekommen, uns zu verderben. Also er sah in Jesus eine arge Gefahr für eine Gruppe, die nicht näher definiert ist. Und dann sagt er, ich kenne dich, oder ich kenne dich, wer du bist. Du bist der Heilige Gottes. Und das hat mich nun wirklich verwundert. Zum einen sagt er, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und zum anderen kennt er ihn als den Heiligen Gottes. Also, bei den Menschen, die Jesus begegneten und mit Jesus nichts zu tun haben wollten, war es doch so, dass sie ihn mit Sicherheit nicht als den Heiligen Gottes bezeichnet haben. Sie haben ihn eher als Satan bezeichnet. Und dieser nicht ganz Knusperer, der bezeichnet ihn als den Heiligen Gottes und grenzt sich gleich ab von ihm. Wir warten ein Weilchen. Okay. Ja. Ich finde das spannend. Und hier das Wort im Griechischen heißt Hagia Theo, der Heilige Gottes. Und es kommt nur an einer Stelle vor, noch im Neuen Testament. Und die hast du uns heute vorgelesen. Denn als Jesus gefragt wird, wollt ihr nun auch mit mir gehen? Alle haben ihn verlassen. Dann sagt Jesus, du hast etwas anders vorgelesen in einer anderen Übersetzung. Ich denke, es war aus dem Johannesevangelium, stimmt das? Ja. Dort steht, denn du bist der Heilige Gottes. Was ist der Heilige Gottes? Heiliger, Hagia, das kenne ich aus dem alten Büchern der Juden. Hagia, das ist das Heiligtum. Und das Allerheiligste, also diesen Tempel und dieses heilige Zelt, welches sie hatten, im Allerheiligsten stand ja diese Bundeslade mit den Engelfiguren drauf und den Gesetzestafeln drin. Das wurde als das Heilige des Heiligen bezeichnet. Und da denke ich mal so, in der Vorstellung der Menschen war das der Ort, wo Gott wohnt. Und da ja selbst der Begriff Gott so unaussprechbar und unbegreiflich ist, wusste man, dort wohnt die Fülle allen Lebens. Wir können es nicht genau definieren, wir können es nicht genau sagen, wer und was das ist. Aber wir wissen, es ist der Ort, wo alle Menschen zurück wollen, wo sie hin wollen, wo sich jeder hinsehnt, wo Leben in Fülle ist. Wo das Leben, welches hier auf der Erde eine Begrenze hat, keine Grenze hat. Und so, wenn dieser Unreine diesen Jesus bezeichnet als den Heiligen Gottes, meint er genau das. In dir ist die Fülle des Lebens, in dir wohnt die Gottheit. Und dann frage ich mich natürlich, wieso sagt er das? Was geht in dem vor? Und die Christen haben in den Jahrtausenden ihrer Entwicklung darauf eine bestimmte Lehre aufgebaut, die ich mal ein kleines bisschen mal vergessen möchte. Weil da gab es die Lehre der bösen Geister und der Dämonenwelt und so weiter. Und die wird ja auch heute noch kräftig gepflegt. Allerdings weiß man gar nicht mehr so richtig, wovon man spricht. Und es wird manches verkompliziert. Und manches wird auch in Richtungen geführt, wo ich denke, na, das kann aber auch krank machen. Und so gab es zum Beispiel und gibt auch heute noch den Exorzismus. Das ist so das Austreiben eines bösen Geistes aus einem Menschen unter bestimmten Ritualen. Jesus selbst hat ja gesagt, und ihr werdet böse Geister austreiben. Und das hat man im Christentum dann sehr wörtlich genommen und hat das getan. Und manchmal auch mit keinem guten Vorzeichen. Manchmal, um Leute zu disziplinieren in eine bestimmte Richtung. Manchmal sehr grob schlechtig aus einem mangelnden Verständnis um die Eigenheiten der Seele. Und vielleicht ist es ganz nützlich, wenn wir mal Jesus hier an diesem Beispiel sehr konkret auf dem Mund sehen, die Worte hören und tun, was er macht. Also aufmerksam wahrnehmen, was er tut. Okay. Ich meine, dass gerade diese Lehre, die unter Christen kursiert und auch heute immer noch, also in deutschen Ländern weniger, aber in anderen Ländern sehr intensiv auch gepflegt wird, dass sie nicht immer zum Ziel führt. Das driftet nachher ab in den Bereich des Okkultismus, Spiritismus und so weiter und so fort. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil ich bin gerne auf dem Boden des Einfachen, auch des Verstandes, ohne den Verstand jetzt zu sehr in den Himmel heben zu wollen, des Nachvollziehbaren und immer auch Reflektierenden, was ich in mir selbst spüre. Wie bin ich in mir? Und dann merke ich Folgendes. Also das, was der macht hier, ist ein erstmal etwas ganz Normales. Eigentlich gefällt mir der Unreine, denn er ist ehrlich. Er ist von Grunde auf ehrlich. Der kann nicht so heucheln wie die anderen. Die anderen, ja, schön. Ja, und hinten, Dolch in den Rücken. Ja, das macht er nicht. Ich finde quasi, er nimmt die Stimmungen der Menschen auf. Als wenn die Stimmungen der Menschen wie Geister zu ihm fliegen und er von dem Widerspruch der Stimmungen erdrückt wird. Und dieser Widerspruch ihn zum Zwanghaften führt, zum Schreien, er kann es nicht verarbeiten. Und genau, wenn man so mal den Bereich des Zwanghaften ansieht, geht das sehr, sehr augenfällig auch genau darum, dass Menschen, wenn sie bestimmten hohen Moralanforderungen nicht genügen können oder wollen und dann in einer Gemeinschaft drin sind, die sie eventuell droht auszustoßen und sie sich quasi zwanghaft fügen, ebenfalls auf anderem Gebiet Zwanghaftigkeiten zeigen können. Also hier ist ein weiter Bereich auch der menschlichen Seele, die wir uns gerne mal noch mal genauer anschauen können. Was passiert im Menschen, wenn er unter Druck gesetzt wird? Wenn ein Mensch droht, die Gemeinschaft zu verlieren? Wenn diese ganzen Stimmen, die auf einen einströmen, nicht mehr in Einklang zu bekommen sind? Wenn eine Gemeinschaft droht, ihn quasi auszuspucken, weil er nicht sauber ist? Was passiert in einem Menschen dann? Und da erlebe ich, dass ich eigentlich auch einen sehr großen Wir-Charakter hat. Was ist das Ich der Seele? Setzt es sich zusammen aus jedem, den ich kenne, dem ich gut sein möchte, von dem ich Impulse aufnehme? Setzt es sich nicht zusammen aus den Impulsen, die ich ganz tief aus meinem Herzen schöpfe, aus der Quelle, die von Gott selbst kommt? Wie definiert sich das? Das sind so viele ungeklärte Fragen, dass ich glaube, dass hier alles andere als eine platte Antwort zu finden ist von meiner Seite, sondern dass wir in dieser Richtung gerne auch unser Inneres erforschen dürfen. Und ich vergleiche das mal so. Mein Inneres, ich finde, Hiob ist so ein Beispiel davon, wenn er diesen Thronsaal Gottes beschreibt und dort sitzen die Gottessöhne und auf dem Thron sitzt der Ewige und dann ist nebenbei noch als einer der Gottessöhne Satan zu finden. Das ist so ein Abbild meiner Seele. Wenn ich beieinander bin, wenn ich sauer bin, dann sitzt das Ich auf dem Thron. Und das ordnet allen seine Bedürfnisse zu. Wenn der Hunger kommt, dann weiß das ich muss diesen Hunger bedienen, ansonsten wird er nervig. Und dann kümmert sich das Ich um den Hunger. Wenn es das nicht tut, gibt es Ärger. Und so ist der Mensch aus unterschiedlichsten Bedürfnissen gebaut. Und da gibt es ganz viele Bedürfnisse, auch zum Beispiel ein Bedürfnis, seine Heimat zu finden, zu Hause zu sein. Ein riesiges Bedürfnis. Wenn das nicht gestillt wird, dann rebelliert das und wackelt das am Ich und sagt, ich will zurück, ich will nach Hause. Und so auf die Art und Weise regiert das Ich und wir nehmen es wahr, wir nehmen nur das Ich wahr, das auf dem Thron sitzt. Aber diese vielen Dinge in uns, die nehmen wir nicht wahr, weil sie in einer Harmonie zueinander stehen. Wenn diese Harmonie gestört wird, gibt es das Problem, dass dieses Ich sehr kämpferisch sein muss und etwas zwanghaft regiert. Das merken wir an Personen auch, die dann etwas zwanghaft regieren. Oder es verliert seinen Thron. Und wenn es seinen Thron verliert, setzt sich jemand anders drauf. Und dann haben wir diesen Fall. Dann kommt ein unreiner Geist quasi und setzt sich auf diesen Thron und macht Bambule. Und wenn dieser unreine Geist von diesem Thron geschubst wird, aus diesem Ich entfernt wird, dann sagt ja Jesus auch, das sagt er in Lukas 11, Vers 24, also wenn das so ist, dann muss man aufpassen, dass dieser Thron sofort gefüllt wird mit einem sauberen Geist. Weil ansonsten wandert der unreine Geist nämlich umher und der sammelt Energie und sammelt Freunde und kommt wieder und kommt mit geballter Ladung zurück und alles hat nichts genutzt. Also Jesus, ich finde, der ist ein Meister unserer Seele. Der hat sich selbst reflektiert, was in einem ist. Und ich glaube auch, diese erste Erfahrung, die er gemacht hat, direkt nach seiner Taufe hat er diesen Zuspruch bekommen von Gott, du bist mein geliebter Sohn. Und das könnte ja nun dazu dienen, dass man hochmütig wird. Dass man denkt, oh, ich bin Gottes geliebter Sohn, jetzt kann mir die ganze Welt gestohlen bleiben. Ich ziehe jetzt mein Ding durch. Und dann geht er in die Wüste und wird versucht. Er wird versucht vom Satan. Und diese Satansbegegnung, finde ich, vielleicht hat sie eine Äußerlichkeit gehabt mit einem echten Gegenüber, ich weiß es nicht. Aber unbedingt hat sie eine Innerlichkeit gehabt, dass nämlich Jesus gekämpft hat gegen die grundlegenden Mächte, die eine menschliche Seele regieren wollen. Das ist zum einen aus Stein werde Brot, das ist das Zeichen, dass man Macht hat über die Umwelt, dass man Vertrauen hat in die Wunderbarkeit seines Wesens, also stürze dich von dem Tempel und du wirst es überleben. Und dass ich mich einer anderen Macht beuge, um Macht auszuüben. Also dieser, wenn du niederfällst und mich anbetest, dann gebe ich dir alle Reiche der Welt. Und das ist hier drin. Und das hat jeder von uns. Jeder von uns hat das. Und das kämpft. Und Jesus hat diesen Kampf bestanden. Er hat ihn bestanden mit dem alten Wort, das er täglich in der Synagoge gehört hat. Er hat sich der Worte erinnert und hat sie diesen Geistern entgegengeschmissen und hat sie besiegt damit. Und in diesem Augenblick ist er Meister der Seele. Und er kann auch in die Seele anderer blicken und weiß, was da abläuft. Er versteht die Zusammenhänge. Er blickt ganz tief und er weiß, was sie brauchen. Und was macht Jesus? Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahr von ihm aus. Ist ja interessant. Also, der Mensch wird gar nicht angeredet, sondern der unreine Geist wird angeredet. Sehr mutig. Also ich würde sagen, also horch mal, mein Lieber, du bist ein toller Kern, aber versuch mal, deinen unsauberen Geist sein zu lassen. Jesus macht das nicht, er redet den unreinen Geist ein. Warum? Stellt euch vor, wir haben ein Puppentheater und nun kommt der die Puppen leitet, stellt sich vor, Beifall, begrüßt sich und verschwindet hinter dem Puppentheater. Und dann kommt Skarsprolle und Skarsprolle erzählt. Und nun wollt ihr aber dem Leiter des Puppentheaters sagen, dass das Skarsprolle gerade so einen Fussel am Mund hat. Na? Und ihr könnt ihn aber gar nicht ansprechen, weil er nicht da ist, weil der nicht sichtbar ist. Ihr müsst mit dem Skarsprolle reden. Ihr müsst sagen, Skarsprolle, du hast einen Fussel am Mund. Und dann wird Skarsprolle hören, weil es ist angesprochen, weil es gerade aktiv ist. Es ist gerade aktiv geschalten. Und so, bei Kindern macht man das ganz gern mal. Ne? Also wenn das Kind ein Böckchen hat, ne, dann Böckchen, geh mal raus, dann wird es fortgescheucht. Das ist spielerisch gemeint, aber ich glaube, es geht in die Richtung, dass ich nämlich in einem Menschen nur das ansprechen kann, was aktiv ist. Und weil wir ja alle so normal sind, möchte ich sagen, ach, vergiss das. Wir sind alle irgendwo nicht ganz rein. Weil wir spielen doch alle unser großes Karspiele-Theaterspiel. Wie ist es, wenn ihr Menschen begegnet, die über euch stehen? Und im Nachgang Menschen begegnet, die unter euch stehen? Passiert es nicht, dass man komplett verwandelt ist? Wenn ihr in die Familie seid, unter Freunden seid. Zu jeder Bevölkerungsgruppe habt ihr einen eigenen Kontext entwickelt. Also haben wir. Und also ich habe schon Menschen erlebt, da sagt man, oh, der ist so super. Und dann erlebt man sie und man steht unter ihnen und man sieht einfach nur einen großen Haufen Mist. Und so ist die Wahrnehmung von Menschen so unterschiedlich. Menschen können so unterschiedlich sein, unterschiedlichste Masken tragen. Und alle sollen irgendwie in gerade diese Gruppe von Menschen passen. Die sollen sich einordnen. Na? Und ist doch interessant. Und da habe ich überlegt, wir sind doch alle eigentlich in dieser Bredouille. Wir sind doch alle nicht so sauber, wie wir sein sollen. Und manchmal erlebt man sich ja selber und denkt, was habe ich denn jetzt getan? War ich das? Habe ich jetzt so gehandelt oder was ist in mir gefahren? Und dann sehen wir diese Kontexte, in die wir leben. Und so denke ich an dieser Geschichte, bitte verurteilt diesen Menschen mit dem unreinen Geist nicht vorschnell. Er reflektiert uns ein Stück. Vielleicht nicht mit der Zwanghaftigkeit, dass er schreien muss, dass er auch körperlich hin und her gerissen wird. Aber mit einer Zwanghaftigkeit, die das Leben zum Teil zum Zwang macht. Und so lesen wir, wenn der Geist Gottes kommt, was passiert dann mit den Menschen? Wir lesen es in Galater 6, ich glaube Vers 20 war das, da beschreibt Paulus, wie es ist mit Menschen, die quasi aus der Welt regiert werden, ich sage mal, die diesen unreinen Geist in sich tragen. Und er erzählt da einige Sachen auf, also Völlerei, Geiz, Neid, Unsauberkeit und alles diese Dinge. Und diese Dinge haben gemeinsam, dass sie eine Spannung in sich tragen. Sie sind spannungsvoll und unbefriedigend. Da kommt etwas nicht zur Ruhe, da kommt etwas nicht ins Gleichgewicht. Und demgegenüber hält Paulus den Spiegel entgegen, wie es ist mit Menschen, die den Geist Gottes in sich tragen, in sich wirken lassen. Und dort, wenn wir das lesen, da ist also Liebe, Friede, Enthaltsamkeit, Gelassenheit, Freude, alles Eigenschaften, wo wir denken, wow, da ist aber was im Gleichgewicht, da ist doch was im Lot, da kann man doch leben, da kann man doch leben und leben lassen. Also nicht nur ich lebe schön, sondern auch der andere neben mir lebt gut. Und so soll es sein. Das bewirkt der Geist Gottes. Der Geist Gottes schafft diese Spannungen, die mich schier zerreißen wollen, und glättet sie. Er sagt, was treibt dich eigentlich im Leben? Warum tust du jetzt das und dieses? Warum bist du unzufrieden? Warum knurrst du? Warum denkst du, da fehlt was? Das war nicht in Ordnung. Und dann bringt der Geist Gottes mein Ich ins Lot, indem es die Wünsche korrigiert, indem es mich annehmen lässt, dass jede Stimme in mir, die ein Bedürfnis anmeldet, auch ihr Recht dazu hat, es anzumelden. Aber in der richtigen Relation. Und so bringt es ein Gleichgewicht ins Ich. Und so ist mein Ich auch nicht mal der King in dem Sinn, sondern mein Ich unterstellt sich dem Höheren, dem Vater, und sagt, mein Ich ist unter dem, durch den die Welt lebt, weil er sie geschaffen hat und weil er seinen Geist in diese Welt geben möchte, den Menschen, die ihm vertrauen. Und so spricht Jesus zu dem bösen Geist und schickt ihn weg. Und in dem Augenblick wird der Blick frei auf den einfachen Menschen, dessen unreiner Geist, der auf dem Thron saß, und der Thron ist leer. Und nun hat dieser Thron Gelegenheit, besetzt zu werden von dem wahren Menschen, der dahinter steckte. Und so geschieht Heilung, Heilung der Seele. Menschen bekommen wieder ein Gleichgewicht in ihr Leben rein, weil sie sich dem lebensspendenden Wort des Höchsten unterstellen. Und in dem Augenblick hatte die Autorität, die Jesus diesem unreinen Geist zusprach, so viel Gewicht, dass er weichen musste. Bei Kindern erlebt man das übrigens auch, dass wenn man mal mit denen schimpft und man denkt, oh, das Kind guckt mich nie mehr an, dann kommt es in den nächsten Stunden und ist das Liebste der Welt. Das ist schon interessant, was mit Menschen so passieren kann. Und die Leute um ihn herum, nee, Moment, und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr aus ihm aus. Wie auch immer man sich das vorstellen möchte. Es ist doch so, dass dann dieser Mensch hin und her gerissen wurde, von diesen starken Widersprüchen. Und dann hat er aufgegeben. Er sagt, ja, natürlich habe ich erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und du bist doch eigentlich derjenige, der mich zur Heimat führen kann. Und ich habe mich widersetzt, wie auch viele hier in diesem Raum sich widersetzen, bloß sie sagen es nicht so laut. Und jetzt bin ich da, jetzt bin ich offen dafür, dass dieses Leben in meine Seele strömen kann. Und der unreine Geist zerrte an ihn und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle. Das heißt, es war ein eindrückliches Erlebnis. Auf einmal war der Mensch ganz normal. Ich denke auch, ein gewisser Friede durchzog ihn. Wir lesen es auch an anderer Stelle nochmal so, wie das so sein kann, wenn ein Mensch dann wieder ins Reine kommt. Wenn ein Mensch wieder sauber wird in der Seele. Und so, dass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm ging sogleich aus, überall in der ganzen Umgebung Galiläas. Das heißt, die Menschen, die waren angetan und dachten, das ist gut. Wenn die Menschen in der Seele geheilt werden, dann kann ein Volk wieder groß werden. Dann kann es wieder wachsen. Und so möchte ich in einem Schlussgedanken das zusammenfassen. Jesus Christus ist da, um Menschen wieder ins Gleichgewicht der Seele zu bringen. Zu heilen an Körper und Seele. Und wir dürfen uns ihm unterstellen, der sich dem Höchsten unterstellt hat. Und wir dürfen auf seine Kraft vertrauen, dass sie das Beste für unser Leben ist. Und in meinem Geist, ich bin geschaffen, ich bin ins Leben gerufen worden, um den ganz natürlichen Geist eines Menschen Lebensraum zu geben, Dinge zu schaffen, zu handeln und zufrieden zu sein. Und ich und jeder von uns darf sich entwickeln in die Fülle des Heiligen Geistes hinein, der hier noch viel mehr bewirken kann in uns, als unsere normalen Veranlagungen bewirken können. Hin zur Heimat, dass wir zurückfinden und auch unser Leben sich vollenden kann darin. Und die Dinge, die ich aus meiner Umgebung wahrnehme, aufnehme und die meinen Geist lenken und steuern wollen, die mich auch hin und wieder ziemlich unrein machen, die darf ich ablegen und ich darf meine Seele dem Höchsten anbefehlen, dass er über mich wacht und dass er meinen Fuß auf gutem Weg führt. Und das wünsche ich uns allen, dass das gelingt. Und dann möchte ich noch ein Gebet sprechen.